Sonntagmorgen, Zopf, Kaffee, vielleicht eine Riererei und dazu der Philip Maloney, Terrace 3 Hausdetektiv. So höre ich den Maloney am liebsten, ganz anders, bei den Strafrechtsdoktoranden von der Uni Zürich. Sie nehmen den Maloney fachgerecht auseinander, sie hören das Hörspiel und beurteilen das Vorgehen vom Detektiv und dem Polizist. Wir machen jetzt Probe aufs Exempel, zusammen mit der Nora Markwalder, nehmen einen Ausschnitt aus dem Maloney Anti-Aging.
Was wissen Sie über den Ehemann?
Er verkauft Autos. Und er tanzt.
Die Kombination ist schlecht, Maloney. Autohändler haben einen geringen Mordkoeffizienten, aber sie haben einen. Tänzer hingegen sind bei den Mördern deutlich untervertreten. Und wenn die Tat mit einer Schusswaffe verübt wurde, was hier offensichtlich der Fall ist, dann ergibt die Kombination aus Autohändler und Tänzer eine Nullwahrscheinlichkeit.
So ist das. Nora Markwalder, Juristin und Kriminologin. Jetzt wollen wir es ein bisschen genauer wissen mit Ihnen. Gibt es überhaupt typische Täterprofile?
Also so einfach, wie es da der Polizist darstellt, ist es leider nicht. Also zum ersten Mal, dass man das überhaupt herausfinden kann, was so die Profile von den Tätern von Tötungsdelikt sind, muss man zuerst einmal gewisse Daten überhaupt erheben. Es gibt offizielle Statistiken, die aber nur eigentlich wenig Informationen erheben. Wir an der Uni Zürich haben Datenbank erhoben aus Akten von Rechtsmedizinischen Instituten und anderen Instanzen wie Polizei und Gericht und haben dort verschiedene Variablen erhoben, also Täter, Opfervariablen, aber auch Tatumstände und können darum ein bisschen mehr über die Täterprofile sagen.
Aber kann man jetzt zum Beispiel sagen, jemand mit schlechterer Ausbildung wird eher zum Täter?
Es gibt gewisse Hinweise. Also, wir haben zum Beispiel bei unserer Datenbank können feststellen, dass 40% der Täter nur einen Primar- oder Sekundarschulabschluss haben, also keine Lehre gemacht haben. Also, das ist eigentlich schon mehr als die Durchschnittspopulation. Von dem her kann man sagen, dass es gewisse Anzeichen gibt, dass Täter, die eben eine geringere Schulausbildung haben, vielleicht höhere Chancen haben, dass sie wirklich könnten auch nachher zum Tötungsdelikt eigentlich begehen, aber man kann es natürlich nicht so mathematisch sagen, wie es der Polizist gemacht hat.
Jetzt, wie sieht es mit der Tatwaffe aus? Weil es ist so die häufigste Tatwaffe? Pistole, würde ich jetzt sagen.
Genau, richtig. Gut geraten, das ist tatsächlich so. Und das ist fast in der Hälfte der Fälle, werden eigentlich Schusswaffen gebraucht. Dann haben sie noch Stichwaffen, das sind so mit 30% die zweithäufigste Art, über den Dumm zu bringen. Mit nachher kommt noch Erwürgen, Ersticken, ist aber nicht mehr so häufig und nicht mehr so beliebt. Und was auch noch interessant ist, jetzt gerade beim Maloney-Fall, ist eigentlich nur 1% der Tötungsdelikte werden durch Vergiftung begangen. Also das ist eigentlich sehr, sehr selten. Genau.
Und wie ist es so die Verbindung zwischen Täter und Tatwaffe? Also kann man sagen, zum Beispiel Männer töten eher mit Pistolen und Frauen mit Messer?
Also das ist nicht gerade. Man kann sagen, dass Frauen weniger gerne Pistolen oder wie gesagt Schusswaffen benutzen. Aber das kommt eben auch ein bisschen um die Umstände drauf an. Also Frauen sind öfters Täter bei Kindstötungen und das passiert häufiger, indem man das Kind einfach neu mit lässt, also den Säugling irgendwo liegen lässt und sich nicht mehr darum kümmert. Also das sind so ein bisschen die Modus operandi, wie wir denen sagen, die häufig bei Frauen von Frauen benutzt werden. Und Schusswaffen werden tatsächlich weniger von Frauen benutzt.
Und was bringen so Mordstatistiken überhaupt in der Praxis?
Also in der Praxis ist es sicher wichtig, dass man überhaupt wissen, was sind denn überhaupt die Umstände von diesen Tötungsdelikten. Also wir wollen ja auch können schauen, gibt es überhaupt denn auch Präventionsmöglichkeiten? Also sprich, kann man etwas dagegen tun? Wenn wir zum Beispiel wissen, dass extrem viele Schusswaffen gebraucht werden, müssen wir uns überlegen, ja, wie wollen wir das machen, dass wir eben weniger Schusswaffen im Umlauf hätten. So zum Beispiel ist das ein wichtiger Aspekt.
Der Philip Maloney in der Folge Anti-Aging aus dem letzten November. Es geht um einen Mann, zwei Frauen und dann eben Mord. Nora Markwalder, sind solche Tötungsdelikte Szenarien häufig in der Praxis?
Also Tötungsszenarien innerhalb von der Familie und der Partnerschaft sind sicher sehr häufig. Also sie machen ungefähr die Hälfte von unseren Tötungsdelikten in der Schweiz aus. Ungefähr 30% sind Beziehungsdelikte. Also entweder der Partner, Ex-Partner oder ein eifersüchtiger Dritter, der dann eben die bestimmte Person umbringt. Also das ist sicher eine der häufigsten Szenarien überhaupt.
Also wo wir hier gerade gehört haben, in Maloney gibt es immer einen Mord. Wären die Straftaten juristisch gesehen auch ein Mord? Da gibt es irgendwie verschiedene Abstufungen.
Genau, also Mord wird eigentlich jetzt gerade von mir in dem Sinn ausgeschlossen, weil bei einem Mord braucht man eine besondere Skrupellosigkeit vom Täter. Also er muss entweder sein Beweggrund oder auch der Zweck von der Tat oder die Ausführung muss eher skrupellos sein. Und das ist jetzt da wahrscheinlich nicht der Fall. Da gibt es noch zwei andere Tatbestände. Das wäre zum einen einfach mal die vorsätzliche Tötung oder sogar der Totschlag. Das ist ein Tötungsdelikt mit besonderen emotionalen, heftigen Bemühungsbewegungen. Also besonders emotional. Und das könnte da zum Beispiel der Fall sein, aufgrund von der Täterin, die eben aus Eifersucht und aus Liebe sozusagen zu dem Ehemann handelt.
Dann ist das also eher Totschlag als Mord?
Meiner Meinung nach eher Totschlag. Sicher nicht Mord, aber wahrscheinlich auch entweder vorsätzliche Tötung oder Totschlag.
Was sind dort Unterschiede im Strafmaß? Also ich nehme an, da gibt es unterschiedlich lange Strafen.
Genau, also beim Mord, das ist eigentlich das schwerste Delikt. Da haben sie eigentlich 10 Jahre bis lebenslänglich Freiheitsstrafe. Also das ist sicher eine schwere Freiheitsstrafe. Denn beim Totschlag ist es um einiges milder. Also kann es von 1 Jahr bis 10 Jahre Freiheitsstrafe geben. Und bei der vorsätzlichen Tötung ist das einfach eine Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren.
Okay. Jetzt, was bewirkt eigentlich ein Geständnis in einem Strafverfahren? Hat das einen Einfluss auf Strafmaß?
Das kann sicher einen Einfluss haben, wenn der Täter geständig ist. Das kann einfach sein, dass dann die Strafe weniger hoch ausfällt, weil der Täter ein Geständnis abgelegt hat.
Nora Markwalder, Spezialistin für Strafrecht und Kriminologie am Rechtswissenschaftlichen Institut von der Uni Zürich. Eine von diesen Juristinnen und Juristen, die gespannt sind auf jede neue Folge von Philipp Maloney. Mehr Infos dazu findet ihr auf drs3.ch. Dort könnt ihr auch die ganze juristische Rezension vom Maloney-Fall Anti-Aging nachlesen. drs3.ch.